Kartoffeln brauchen auch 20 Minuten, bis sie gar sind. Das ist ein Naturgesetz.
Scheiße, wir hätten Schnaps kaufen sollen. Besser noch Heroin.
Ich hasse Gott. Ich hasse Indies. Ich hasse die Müllabfuhr.
Ich weiß auch nicht, warum ich 30 Haarföhns brauche, oder?
Das ist auch im Theater so.
Nur 50 Autotypen.
Body Modification mit Haken in den Rücken und hier an diesem Seil aufhängen.
Ich glaube, das ist einer der lichtstärksten Super 8-Projektoren, den wir hier stehen haben, den es in Deutschland gibt.
Es ist nicht kommerziell und es bereichert Freiburg.
Die Sachen, die hier gezeigt werden, sind schon leicht krass auch.
Die Grenzen zwischen professionelle Laie und so weiter, das verschwimmt dann alles so ziemlich.
Keine Ahnung.
Fokus Kultur. Herzlich, bei Radio 3.
Herzlich willkommen bei Fokus Kultur. Fokus Kultur kommt zu euch immer am dritten Dienstag im Monat auf Radio Dreieckland 102,3. Heute gibt es Informationen zum Maskentheater der Blickkiste von Maike. Angelique war für euch auf einer Vernissage über Frauen als Koryphäen in der Wissenschaft und Johannes erstellte eine Buchrezension zu dem Roman Auerhaus von Boff Bjerg. Gegen Ende der Sendung gibt es dann auch noch ein paar erlesene Veranstaltungshinweise für alle Früh- und Kurzentschlossenen unter euch. Am Mikro begrüßt euch heute der David. Und das erste Lied in dieser Sendung ist Flurious Floods von Mudorama. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
We'll be right back.
Die Blickkiste der Lebenshilfe Breisgau verbindet Kunst und Inklusion. Das Projekt verfolgt dabei den Aufbau eines Künstlerkollektivs im inklusiven Sinne. Ein Angebot für künstlerisch interessierte Menschen, unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, Unterstützungsbedarfen oder Vorerfahrungen. Unkommerziell und vor allem auf der Suche nach Raum. Franziska ist Theaterpädagogin und arbeitet seit 2 Jahren bei der Blickkiste. Es stehen einige Umbrüche an in den kommenden Monaten. RDL-Redakteurin Maike hat sich mit ihr unterhalten.
Blickkiste besteht jetzt seit 2013 und es ist eine Initiative von Anita Brütsch. Und Anita hat in Bremen bei einem Atelier, Blaumeier-Atelier, Maskenbau gelernt und hat dann bei der Lebenshilfe auch Freizeiten begleitet und hat sich dann gedacht, ach, sie würde gerne mal einen Maskenbau-Workshop anbieten, auch bei der Lebenshilfe. Und so ist das dann gekommen, dass sich da viele für angemeldet haben, dass viel Interesse da war und dass sie dann die Idee hatte, sie würde gerne einfach ein großes Projekt machen mit einem Maskentheater, mit einer Gruppe, die fest an diesem Stück arbeitet. Und Anita hat das dann eigentlich so in die Hand genommen und unter der Trägerschaft von der Lebenshilfe einen Antrag bei Aktion Mensch eingereicht, hat sich dann einen Raum gesucht, in dem man proben kann, hat sich die Leute dazu gesucht und eine Werkstatt aufgebaut und die Lebenshilfe hat dann eigentlich halt finanziell unterstützt.
Und da ging dann auch noch viel mehr in diesen Räumen. In der Wiesenthalstraße war das. Mhm. Da waren dann Theaterworkshops. Es gab, ich weiß noch, als die Blickkiste eröffnet wurde, war das ein riesiges Fest eigentlich schon mit Volksküche und ja, eben alles inklusiv. Also ich erinnere mich noch an die Stimmung, die war echt so schön, so offen und Kinder und Familien und eben Leute mit Behinderung und was weiß ich, im Rollstuhl.
Ja, das ist auch wirklich echt die Idee dahinter, dass es ein künstlerisches Projekt oder ein Raum ist, der für alle da ist. Egal, Menschen mit und ohne Behinderung, welchen Alters, Geschlecht, Herkunft, eigentlich es soll einfach ein Raum sein, in dem man sich trifft und zusammen kreativ ist und Theater macht. Da ist es ganz egal, wie man ist. Weil jeder hat irgendwie seine eigenen Talente und Fähigkeiten und jeder bringt wieder was anderes mit. Und ja, die Atmosphäre habe ich da auch gemerkt, als ich da bei dem Tag der offenen Tür war. Das hat mir auch sehr gefallen.
Und das Ganze soll ja auch oder war auch sehr niedrigschwellig, eben sehr offen, unkommerziell. Also die Theaterstücke haben auch nur wenig Eintritt gekostet oder auf Spendenbasis. Ich habe mich eh gewundert, dass es dafür einen Raum in Freiburg gibt und das ist ja jetzt auch vorbei, die Zeit, oder?
Ja, genau, das ist leider vorbei. Ja, es war halt ein Projekt, das einen Anfang und ein Ende hatte. Man reicht halt Anträge bei Aktion Mensch ein und die haben dann leider ein Ende. Und das ist jetzt Ende des Jahres ausgelaufen und damit auch die Miete der Räume ist auch ausgelaufen und deswegen mussten wir jetzt da raus. Sie sind neu vermietet. Wir sind jetzt auch nicht mehr verbunden mit der Lebenshilfe und wollen aber nicht, dass das zu Ende ist. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, weiterzumachen und irgendwie auf eigene Initiative, auf eigene Kraft jetzt zu probieren, einen Verein zu gründen und einen Raum zu finden, was auch nicht sehr einfach ist, weil wir auch einen Raum brauchen, der Platz hat für Requisiten, vielleicht auch für eine Werkstatt, in der wir Masken bauen können, in der wir unsere Kulissen und Requisiten bauen können, denn das machen wir auch alles selber. Also eigentlich sind wir gerade in dem Stadium, dass wir halt ganz viel Energie haben und viele Leute sind, die mitmachen wollen. Wir haben auch Leute, die gerne im Vorstand sein wollen, aber wir brauchen halt einen Raum. Deswegen ist das vielleicht auch ein kleiner Aufruf, dass wir dankbar wären, wenn irgendwo in Freiburg es einen Raum geben würde, in den wir rein könnten, damit wir diesen Platz, den wir schon für so viele Menschen geschaffen haben, der so vielen Menschen schon ja, so gut getan hat, irgendwie weiter ausbauen können und dass es nicht zu Ende sein soll.
Und wie geht's mit der Finanzierung weiter?
Ja, die Finanzierung, das ist halt, deswegen wollen wir halt gerne einen Verein gründen, weil wir dann wieder Anträge einreichen können bei Aktion Mensch. Wir können dann auch Spenden anfragen, das können wir als Privatperson nicht. Deswegen ist das der erste Schritt, dass wir einen Verein gründen und das wird jetzt auch erstmal dauern und damit wir dann im nächsten Jahr dann doch irgendwie wieder anfangen können, Gelder anzufragen oder Anträge einzureichen. Aber weil wir jetzt gerne sofort eigentlich auch schon weitermachen wollen, ist es so, dass wir halt einen Raum suchen, den wir dann zusammen mit allen, mit Teilnehmern und mit der Leitung zusammen die Miete bezahlen wollen. Und vielleicht noch ein kleiner Beitrag, damit wir auch Kulissen bauen können oder Kostüme anschaffen können und so. Genau, das wollen wir halt zusammenstemmen erstmal.
Und das Ganze ist dann unabhängig von der Lebenshilfe? Habt ihr eine andere Kooperation, einen anderen Kooperationspartner, Partnerin?
Nee, das mit der Lebenshilfe ist auch vorbei. Jetzt mit Ende des Projektes sind wir nicht mehr verbunden mit der Lebenshilfe. Aber wir empfinden das eigentlich auch als etwas wieder was Neues und was Schönes, weil wir das Gefühl haben, dadurch haben wir jetzt natürlich auch wieder eine Freiheit, um noch breiter zu denken vielleicht, um noch mehr auszuprobieren. Und weil wenn man in Trägerschaft ist, wie wir jetzt von der Lebenshilfe, dann gibt es natürlich doch auch Auflagen, an die wir uns dann halten müssen. Und wenn man halt nicht gebunden ist an irgendwen oder an irgendwas, das ist halt einfach so, dann kann man wirklich noch freier sein und arbeiten und denken und weil ja niemand dahinter steht, der Angst hat um die Verantwortung oder das Risiko halt, genau.
Ach, ging es da bei den Auflagen jetzt vor allem um finanzielle Verantwortung oder, also ich stelle mir die Lebenshilfe ist ja nicht staatlich, nicht kirchlich, ist ja eigentlich jetzt ein relativ cooler Verein, denke ich mir.
Ja, sehr. So. Ein toller Verein, ja.
Kleine Lobhudelei am Rande.
Ja, es ist aber auch so, dass wir wollen eigentlich probieren, so viel wie möglich über Spenden zu bekommen. Wir haben unheimlich viel auch schon von Leuten gespendet bekommen. Kleidung und Möbel und einfach Sachen, die Leute nicht mehr brauchen. Also low budget wie möglich halt. Wenn wir irgendwie was brauchen für die Aufführungen, dann gehen wir nicht hin und kaufen irgendwelche teuren Sachen, sondern wir gucken, ob wir irgendwelche Resthölzer haben, ob wir irgendwie alte Metallrohre haben, aus denen wir was machen können. Oder wir haben aus Einkaufswägen haben wir ein Boot gebaut und bauen irgendwelche Sachen zusammen und probieren halt wirklich Abfall oder Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, zu nutzen, um damit Requisiten herzustellen.
Wie meinst du, stehen denn die Chancen, einen Raum zu finden in Freiburg, was ja immer heißt, Flächen sind rar und teuer?
Ja. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit in einer Schule in der Viere, da ist an der Lorettostraße, Güntersterstraße ist eine Schule und die haben Räume, aber da sind wir noch mit in Verhandlungen, ob das wohl geht und auch wahrscheinlich nur vorübergehend, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Es ist schwierig, um in Freiburg einen Raum zu finden, der auch noch genau barrierefrei ist, weil das ganz wichtig ist bei uns. Also, weil wir haben ja Rollstuhlfahrer dabei oder Menschen, die nicht gut laufen können. Das ist halt wichtig. Und der die Größe hat, in der man proben kann, in der aber auch eine Werkstatt sein kann und Kulissen stehen können, obwohl wir die wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht noch woanders lagern könnten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, es ist schwierig, aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist. Und das finde ich auch so was Tolles, was ich an diesem Projekt jetzt erlebe und spüre, dass erstmal alles möglich ist. Also egal, ob es von Ideen, von der Inszenierung her geht oder von Kostümen, Requisiten, von irgendwelchen Sachen, Ideen. Wenn Leute Ideen haben, sagen wir erstmal, ja, das geht. Und dann sehen wir weiter. Und wenn es dann nicht genauso geht, dann machen wir es halt irgendwie anders. Und aber alles ist erstmal möglich. Deswegen glaube ich daran, dass wir einen Raum finden, auch in Freiburg.
Zuversichtlich. Und inhaltlich gibt es da schon Ideen?
Das Maskentheater ist ja, da liegt eigentlich der Fokus drauf. Obwohl wir im letzten Projekt, das war ein Projekt im öffentlichen Raum, das hieß Fenster auf und Träume, wo das T dann in Klammern stand, Träume und Räume. Und da ging es um Innenräume, Außenräume, also richtig Außen und Innen, aber auch das eigene Außen und Innen. Und da wollten wir auch gerne mit anderen Disziplinen arbeiten, wie Tanz oder Theater ohne Masken, Musik. Aber wir haben doch gemerkt, die meisten wollten gerne mit Masken spielen. Das ist einfach, die Leute haben das Stück auch vorher dann schon gesehen gehabt. Das war ein Maskentheaterstück und waren davon sehr fasziniert. Und auch der Maskenbau selber, das finden Menschen auch ganz toll. Also die Teilnehmer finden es unheimlich toll, so an ihrer Maske zu arbeiten und zu gucken, wie diese aussehen könnte, was für ein Charakter das werden könnte. Und deswegen ist es schon auch wieder ein Maskentheaterstück geworden mit einzelnen Tänzern und einzelnen kleinen anderen Disziplinen. Aber wir sind erstmal offen für alles, aber wir glauben schon, dass das Maskentheater so unsere Spezialisierung ist, so was wir halt auch bieten können. Und deswegen wollen wir in der Zukunft natürlich auch wieder Großproduktion machen mit Maskenspiel in Räumen, aber auch an Orten im öffentlichen Raum. Das nächste Jahr, weil wir halt nicht so viel Geld haben und nicht so große Möglichkeiten wahrscheinlich, wollen wir kleine Projekte angehen, dass wir vielleicht mal selber auf die Straße gehen und Straßentheater machen. Oder es gibt einen Weltgeschichtentag dieses Jahr in Freiburg. Diejenige, die das organisiert, die Geschichtenerzählerin Katinka Marx, die hat auch bei unserem letzten Stück mitgemacht, die hat uns auch gefragt, ob wir dann einen Teil auf der Straße dort spielen, übernehmen wollen und spielen wollen. Es gibt vielleicht noch ein anderes Festival von der Bildhauerschule in Munzingen, die auch etwas in Freiburg, ein Festival veranstalten wollen. Also es sind so, wir wollen uns auf so kleine Sachen konzentrieren, die wir angehen dieses Jahr.
Ich glaube, ich habe keine Rückfrage mehr. Hast du noch ein Schlusswort, Aufruf?
Ja, also mein Aufruf ist einfach, dass alle, die Lust haben, Theater zu machen, Musik zu machen, zu tanzen, die Ideen haben und nicht wissen, wohin mit ihren Ideen oder Lust haben, andere zu treffen, die künstlerisch aktiv sein wollen, sind herzlich eingeladen. Wir haben leider im Moment noch keine E-Mail-Adresse oder Website, aber sobald die online sind, werde ich zurückkommen zu Radio Dreieckland und dann durchgeben, wo ihr euch melden könnt.
Ein Gespräch von Mike war das mit Franziska von der Blickkiste, die weiterhin auf der Suche nach einem passenden Raum für das Künstlerkollektiv sind. Jetzt hört ihr Armand Sekin Worth featuring YAS.
Just think, oh.
Fokus Kultur bei Radio Dreieckland um 18 Uhr und gleich 23 Minuten. Bevor ihr Angeliques Beitrag über Frauen als Koryphäen in der Wissenschaft hört, jetzt noch ein Stückchen bajuwarische Leitkultur, Seiler und Speer, Harmkunst.
Letzte Nacht war schwere Partie für mich, dass ich nicht gleich heimkomm, war von Anfang an klar. Letzte Nacht war schwere Partie für mich, ich kann mich nicht erinnern, was gestern war. Und sie so, was sind wir nur so heimgekommen, so mal geschiedene Leute. Was sind wir nur so heimgekommen, aus die Schädel mehr frei. Letzte Nacht war schwere Partie für mich.
Am vergangenen Freitag wurde in der Universitätsbibliothek die Fotoausstellung Frauen, die forschen, mit einer offiziellen Vernissage eröffnet. Die Ausstellung wurde initiiert vom Gleichstellungsbüro der Albert-Ludwigs-Universität und zeigt 24 Frauen, die als Koryphäen in ihren Bereichen gelten. RDL-Redakteurin Angelique war für euch vor Ort.
Frauen in der Forschung gehen oft unter im öffentlichen Bewusstsein. Wenn sie nach bekannten Wissenschaftlern gefragt werden, fallen den meisten Menschen vermutlich zunächst Männer ein. Albert Einstein, Stephen Hawking oder Konrad Röntgen. Namen wie der der ersten weiblichen Nobelpreisträgerin Marie Curie oder der Mathematikerin Emmy Noether sind häufig ohnehin nur Menschen bekannt, die sich mit den entsprechenden Fächern beschäftigt haben. Dass auch Frauen in der Wissenschaft tagtäglich Großes leisten, geht in der öffentlichen Wahrnehmung oft unter. Dies liegt unter anderem daran, dass der Frauenanteil gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern immer noch erschreckend gering ist, wie auch die Gleichstellungsbeauftragte der Universität Freiburg, Dr. Ina Siegmann-Bock, in ihrem Grußwort zur Vernissage der Ausstellung noch einmal betont.
Auf Spitzenpositionen in der Wissenschaft gibt es immer noch zu wenige Frauen. Die Gesellschaft bildet sich hier noch nicht ab. 22% Professorinnen an unserer Universität reichen mir nicht. In den Ingenieurswissenschaften, in der Physik, Chemie und Mathematik ist der Anteil an Studentinnen auch noch ausbaufähig.
Und es ist immer noch so, dass Eltern sich eher ihre Söhne in naturwissenschaftlichen oder technischen Berufen vorstellen können als ihre Töchter.
In etlichen europäischen Ländern wurde eine Untersuchung gemacht, wo die Eltern befragt wurden, können sie sich vorstellen, dass ihr Kind mal einen MINT-Beruf ergreift. Und es war im Großen und Ganzen in den europäischen Ländern so, dass 50% der Eltern sich das für den eigenen Sohn vorstellen konnten, aber nur 20% der Eltern auch für die eigenen Kinder.
In den Köpfen ist die Gleichstellung also noch lange nicht angekommen. Lange Zeit war es außerdem so, dass eine Frau in der Forschung doppelt so gut wie ein Mann sein musste, um als gleichgut zu gelten, wie auch die Dekanin der medizinischen Fakultät, Professor Dr. Kerstin Kriegelstein, die lange Jahre geltende Wirklichkeit zusammenfasst.
Ich erinnere mich noch, als ich selber meinen Karriereweg begonnen hat, hat man mir noch gesagt, eine Frau muss sehr viel besser sein, um als gleichgut bewertet zu werden. Ich hoffe, dass wir mittlerweile an den Punkt gekommen sind, wo gleichgut auch gleichgut ist.
Die Fotografin Bettina Flittner hat daher 24 Spitzenforscherinnen in ihrem jeweiligen wissenschaftlichen Umfeld fotografiert, um zu zeigen, dass Wissenschaft sicher keine Männerdomäne mehr ist. Sie setzte die Frauen dabei in recht ungewöhnlichen Posen in Szene.
Die Ausstellung zeigt echte Role Models. Eine Nobelpreisträgerin, Leibniz-Preisträgerin und Kowalskaja-Preisträgerin. All dies sind höchste wissenschaftliche Preise, die sie erhalten haben.
Unter anderem soll mit der Ausstellung erreicht werden, dass mehr Frauen motiviert werden, wissenschaftliche Karrierewege einzuschlagen.
Gleichzeitig unterstützt die Ausstellung ein sehr wichtiges Anliegen, nämlich junge Frauen zu ermutigen, den mitunter steinigen Weg in Wissenschaft und Forschung mit viel Durchsetzungskraft zu gehen. Gerade in MINT-Studienfächern sind weibliche Vorbilder, die diese Ausstellung so eindrucksvoll in Szene setzt, äußerst wichtig.
Die Fotos von Bettina Flittner hängen, auf große Leinwände gezogen, im Treppenhaus der Universitätsbibliothek, wo sie zu den regulären Öffnungszeiten der UB von allen Interessierten angeschaut werden können. Bei den Bildern finden sich kurze Informationen über die jeweils porträtierten Frauen. Die Ausstellung wird außerdem begleitet von diversen Vortragsreihen wie den Elfriede Husemann Lectures, der Vortragsreihe Gender and Science und einem Liederabend Geheimes Flüstern hier und dort. Als besonderes Schmankerl wird Bettina Flittner am Freitag, den 11. März, im Rahmen des Vortrags »Die Geschichten hinter den Fotos« in der Freiburger Universitätsbibliothek von ihren Erlebnissen mit den Forscherinnen berichten.
Die Teilnahme an sämtlichen Veranstaltungen der Reihe ist kostenlos und für alle Interessierten offen. Wer sich über das Programm informieren möchte, findet auf den Internetseiten des Gleichstellungsbüros der Universität Freiburg das Begleitheft zur Fotoausstellung als PDF zum Download. Und ihr hört jetzt Cherry Blossom Girl von R. Im Juli 2015 erschien das Buch Auerhaus des Berliner Buchautors Boff Bjerg. Innerhalb eines halben Jahres verkaufte sich der Roman sage und schreibe 50.000 Mal und wird mittlerweile zum 7. Mal aufgelegt. Das literarische Quartett, die Feuilletons großer Tageszeitung, allesamt vergeben Bestnoten. Was hat es mit dem Buch Auerhaus auf sich? RDL-Redakteur Johannes berichtet uns über eine Jugendgeschichte und hat im Anschluss ein Gespräch mit dem Autor Boff Bjerg geführt.
Irgendwo in der schwäbischen Provinz Anfang der 80er Jahre. Auf dem Dorf zwischen hügeligen Äckern und industriellen Hühnerfarmen lebt Höppner, 18 Jahre alt, kurz vorm Abi und Anarchokommunist, wie er selbst sagt. Höppners bester Kumpel heißt Frieder, der ist hellwach, blitzgescheit, wird aber von allen nur der Bauer genannt, so lange, bis er sich selbst am Telefon mit »Hier ist der Bauer« meldet. Vielleicht trägt auch das dazu bei, dass Frieder eines Tages und ohne Vorwarnung einen Selbstmordversuch begeht, den er gerade so noch überlebt. Zu Hause ausziehen solle er, sagen die Psychologen, aber alleine wohnen ist jetzt natürlich auch nicht gut. Also zieht Höppner mit in das alte, leerstehende Haus von Frieders Großvater mitten im Dorf. Und mit ihnen Höppners punkige Freundin Vera und zur Wahrung des Geschlechterverhältnisses die Einserschülerin Cecilia. Später kommen dann noch der schwule Elektriker Harry und Pauline dazu. Die hat Frieda in der Psychiatrie kennengelernt. Dieses Haus, das Auerhaus, ist ab sofort ihr Zuhause und titelgebend für das 2015 erschienene Buch des Berliner Autors Boff Bjerg. Das Auerhaus, geschrieben wie Auerhahn, heißt so, weil dort der Song Auerhaus der britischen Punkband Madness rauf und runter läuft. Die Nachbarn im Dorf, des Englischen nicht mächtig, übersetzen den Liedtitel auf dem direktestmöglichen Weg ins Deutsche. Auerhaus eben. Eine Schüler-WG also, mittendrin im württembergischen Hinterland. Was aufgrund der Personenbeschreibungen nach einer skurrilen Buddy-Geschichte klingen mag, ist vielmehr eine tragikomische und empathische Erzählung über sechs junge Leute, die gemeinsam das letzte Jahr ihrer Schulzeit und vielleicht auch das letzte Jahr ihrer Jugend verbringen. Sie führen im Auerhaus ein richtiges Leben, wie sie sagen. Sie stehen zusammen auf, sie kochen zusammen, sie bringen sich bei, beim Ladendiebstahl nicht erwischt zu werden, und sie rauchen und reden über Gott und die Welt, vor allem mit Frieda, dessen Suizidversuch immer noch über allem schwebt. Denn sie wissen auch, das ganze Reden bedeutet aufpassen auf einen von ihnen. Das Letzte, was sie wollen, ist, dass ihr Leben eines Tages in Ordnern mit der Aufschrift Birth, School, Work, Death abgeheftet wird. Das Auerhaus wird zu ihrem anarchischen Rückzugsraum, in dem all das, was das Leben planbar und kompliziert macht, draußen bleibt. Und damit ist vor allem die Zukunft gemeint, die ihnen unweigerlich und spätestens nach dem Abitur ins Haus steht. Natürlich gibt es auch Irritationen und Zweifel, wie das so ist mit 18. Aber weil sich keiner einen besseren Ort vorstellen kann, wird das alles schon irgendwie klappen. Und so leben sie im Auerhaus ihre Freiheit, die meistens großartig, weil improvisiert und aufrichtig chaotisch ist, und manchmal auch beklemmend, wenn der Blick dann doch mal kurz nach vorne gerichtet wird auf die Zeit nach dem Abitur. Es ist wichtig, dass es genau dieses Umfeld ist, ein verschlafenes Dorf, denn das bietet auch Sicherheit für die Jugendlichen und ihr Experiment, auch wenn ihnen das in dem Moment vielleicht noch nicht ganz klar ist. Der Dorfpolizist zum Beispiel, der es meist bei einer väterlichen Ermahnung belässt. Oder Höppners Mutter, die aussortierte Lebensmittel aus dem Supermarkt vor die Tür stellt und passende Kochtipps gleich mit beilegt. Den Dörflern geht es wie uns Lesern. Neugierig verfolgen sie das Auerhaus aus sicherer Distanz und möchten dennoch auch ein bisschen teilhaben an dieser außergewöhnlichen Lebensform. Boff Bjerg erzählt uns eine Geschichte voller Jugend, Anarchie und Solidarität. Beim Lesen wird das regelrecht greifbar. Bjerg schreibt in lockeren Sätzen und knappen Dialogen. Damit versprachlicht er die Unkompliziertheit unter den Jugendlichen und schafft eine Lakonie, die mal tragisch ist und mal eine trockene Pointe. Denn auch zu lachen gibt es in dem Buch genug, wenn auch letzten Endes die melancholische Grundierung bleibt. Diese Melancholie hängt auch mit den eigenen Erinnerungen an die Jugend zusammen. Manches aus dem Buch erkennt man wieder, manch anderes hätte man sich gewünscht, vor allem aber lebt diese Zeit bei einem selbst wieder auf. Letzten Endes wird es einem nicht gelingen, sich dem Sog dieser Geschichte zu entziehen. Man möchte eintauchen und mitmachen. Und ehe man es sich versieht, ist man durch und schließt das Buch beeindruckt und ergriffen. Ist das nun ein Jugend- oder ein Erwachsenenbuch? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Ja, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, aber wahrscheinlich braucht man eine gewisse Distanz zu seiner eigenen Jugend, damit die Tragweite und Intensität der Geschichte ihre volle Wirkung entfalten kann. Mit Auerhaus ist Boff Bjerg ein wunderbares, bewegendes Buch gelungen, das einen beim Lesen unweigerlich zurückversetzt. Eine Geschichte über Freundschaft, Lieben und das Leben. Das Erwachsensein, das kommt dann schon noch früh genug. Der Autor Boff Bjerg ist Jahrgang 65, geboren und aufgewachsen im Schwäbischen, dort wo die Geschichte spielt, lebt er mittlerweile als Kabarettist und Buchautor in Berlin. Er ist uns jetzt über das Telefon zugeschaltet. Boff Bjerg, Sie haben dieses Buch geschrieben über die vier Freunde, die eine Schüler-WG haben, beziehungsweise sechs Freunde, die eine Schüler-WG haben in einer schwäbischen Kleinstadt. Was hat Sie an dem Stoff interessiert?
Das ist eine gute Frage. Was hat mich an dem Stoff interessiert? Es war eine Geschichte, die ich schon lange im Kopf habe, die ich zum Teil auch selber erlebt habe und die ich jetzt erst aufgeschrieben habe. Ich bin lange nicht auf die Idee gekommen, dass die Geschichte interessant sein könnte, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dann, als ich mit meinem ersten Buch zu Gast war in der Schule und von den Schülern über meine Schulzeit befragt worden bin und so, von dieser WG erzählt, in der ich als Jugendlicher gewohnt habe vor dem Abitur, und habe da gemerkt, dass das für die wahnsinnig interessant ist. Also auf einmal haben alle mich mit großen Augen angeguckt und wollten mehr wissen. Und seitdem hatte ich den Eindruck, diese Geschichte könnte interessant sein und habe sie jetzt ein paar Jahre später dann auch aufgeschrieben.
Können Sie das irgendwie ein bisschen skizzieren, wie lange dieser Stoff sich vorbereitet hat, bevor Sie gesagt haben, so Sie, jetzt ist es soweit, jetzt wird es zu Papier gebracht?
Ich habe nach Deadline, nach meinem ersten Roman, lange nichts Längeres geschrieben und habe dann angefangen, an einer Romanidee zu arbeiten, die relativ verwegen und kompliziert war, und habe dann nach 2 Jahren merken müssen, dass das alles kompletter Mist ist, was ich da geschrieben habe. Und dass sogar die Grundidee kompletter Mist ist, also dass ich irgendwie gar nichts mit dem anfangen kann, was ich da zu Papier oder zu ihrem Computer gebracht hatte. Und habe mir dann überlegt, was schreibe ich jetzt? Und dann ist mir diese Geschichte wieder eingefallen und ich dachte, okay, jetzt machst du es dir ganz einfach. Jetzt schreibst du das einfach runter. Und so habe ich es dann auch gemacht. Und das hat dann, ich habe insgesamt vielleicht 2 Jahre dann an Auerhaus gearbeitet.
Wenn man 2 Jahre an so einem Buch arbeitet und da vielleicht auch ein bisschen eigene Erfahrungen mit einfließen lässt, dann kommt dieser Moment, wo die Sache abgeschlossen wird und wo der Verlag das Buch rausbringt und es auf den Markt bringt. Was ist das für ein Gefühl, wenn die Leute die eigene Geschichte oder eine Geschichte mit eigenen Aspekten in der Hand haben und die lesen und darüber sprechen?
Interessant. Also einmal hatte ich ja das Glück, dass das Buch von fast allen, die sich öffentlich dazu geäußert haben, gut gefunden wurde. Und da habe ich an den Reaktionen gemerkt, dass offensichtlich so offen ist, der Text, dass jeder seine eigenen Erfahrungen da drin gespiegelt sieht. Ob das jetzt die Jugend auf dem Land ist oder ob das irgendwelche WG-Erfahrungen sind oder auch nur eine WG, die jemand mal näher kannte. Ab und zu ist es auch das Thema Suizid, das ja eine große Rolle im Buch spielt, aber viel weniger als ich dachte. Also das ist für die meisten fast so ein Randthema, also jedenfalls nichts, mit dem sie sich groß identifizieren. Aber jeder kann in das Buch irgendwas reindeuten, mit dem man sich identifiziert und findet das Buch dann deshalb gut. Das fand ich sehr überraschend.
Also man kann es auch konkretisieren, das Buch ist tatsächlich ein großer Erfolg. Das kam Juli 2015, kam die erste Auflage raus, also ja, vor einem guten halben Jahr oder vor einem halben Jahr ziemlich genau. Ja. Jetzt ist die 7. Auflage in Planung, das entspricht insgesamt 50.000 Büchern, die verkauft wurden. Das ist schon eine tolle Nummer. Haben Sie damit gerechnet?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das Buch sollte am 17. Juli erscheinen und ist dann auch erschienen, unmittelbar vor den Berliner Sommerferien. Ein befreundeter Buchhändler, dem habe ich davon erzählt, der hat mich gefragt, wann kommt das Buch denn raus? Sag ich, ja, direkt vor den Sommerferien in Berlin. Und dann sagt er, naja, dann ist er nach den Sommerferien wieder raus aus den Läden. Und dann dachte ich, oh Gott, das kann sein, stimmt. Das sagt man ja so landläufig, 6 Wochen hat ein Buch Zeit, um auf sich aufmerksam zu machen, und wenn in der Zeit nichts passiert ist, dann ist es wieder weg vom Fenster. Mhm. Und da dachte ich, ach du meine Güte. Und dann war es aber so in dem Fall, dass 2 Tage vor Erscheinen des Buches eine riesige, unglaublich positive Besprechung auf Spiegel Online erschienen ist, die mich völlig umgehauen hat und mit der praktisch alle meine Erwartungen an die Rezeption des Buches mehr als erfüllt waren, 2 Tage bevor es rausgekommen ist. Und dann ging es aber so weiter. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, gar nicht.
Nochmal kurz zurück zum Buch, also inhaltlich. Ja. Vier Figuren tauchen auf. Am Anfang sind vier Freunde, dann am Ende kommen zwei dazu. Das ist dann eine Sechser-WG. Mhm. Die Figuren sind, ich sag mal, alle irgendwie ein Unikat, aber sie sind in sich sehr unterschiedlich. Mhm. Gibt es irgendeine Figur, und ich ziele da jetzt ganz bewusst nicht ab auf irgendwelche autobiografischen Aspekte, mhm, aber gibt es irgendeine literarische Figur, der ihre besondere Sympathie gehört oder der sie sich als Autor besonders zugeneigt fühlen?
Ja, sicher. Das sind zum Teil aber auch Nebenfiguren. Also mhm. Zum Beispiel habe ich mich schon gefragt, wie kann man diesen Dorfpolizisten mhm. darstellen, sodass es nicht ins Groteske geht, was natürlich leicht ist, irgendwie einen vertrottelten Dorfpolizisten zu malen. Das wollte ich nicht. Und ich dachte, da kommt es auch drauf an, mich mit der Figur zu beschäftigen. Und mit anderen Nebenfiguren auch. Also auch mit dem Auch wie zeichne ich den Vater von Frieda, der erst am Ende auftaucht. Der taucht ja letztlich nur in ein paar Sätzen auf, aber die entscheiden natürlich alles darüber, wie man diese Figur sieht. Und also damit habe ich mich schon sehr beschäftigt. Und ich identifiziere mich mit den Nebenfiguren zum Teil fast mehr als mit den Hauptfiguren.
Der Schluss ist, da verraten wir nichts, wie dieses Buch ausgeht. Aber es ist auch ein sehr beeindruckender Schluss. War der so geplant von Anfang an, dass die Geschichte so endet, wie sie jetzt endet?
Ja, das war geplant. Ich wusste den Anfang und ich wusste das Ende. Ich wusste, dass ich anfangen will mit dieser Sequenz, wie Frieda den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz umhackt. Und dann gibt es sozusagen eine Rückblende, wie alles angefangen hat. Und dann kommt es wieder zu der Szene, an der Weihnachtsbaum umgehackt wird. Und dann geht es aber noch weiter. Also diese Erzählstruktur, die hatte ich von Anfang an im Kopf. Und die hat mir dann auch das Schreiben erleichtert. Weil ich wusste, worauf es hinläuft und weil letztlich in dieser Erzählstruktur auch schon die Message, wenn man so will, des Romans angelegt ist.
Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of
Das war die britische Punkband Madness mit ihrem Hit Our House, passend zum Buch Our House von Boff Bjerg. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Our House ist im Aufbau Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet gebunden 18 Euro und als E-Book 13,99 €. So, jetzt geht's gleich weiter mit ein paar netten, erlesenen Veranstaltungshinweisen für uns, von uns, für euch, für uns vielleicht auch. Schießen wir einfach los. Kino. The Big Short ist ein Film über die Finanzkrise, der im New York des Jahres 2005 spielt. Ein paar Trader wettern gegen das Finanzsystem und wollen selber das große Geld machen. The Big Short, heute um 20.40 Uhr in der Harmonie in der Grünwälder Straße. Der Film läuft nur als Original mit Untertiteln, ist für 3 Oscars nominiert und wird noch diese ganze Woche mehrmals am Tag gebracht. Wo die wilden Kerle wohnen, wollt ihr wissen? Na, wahrscheinlich im Vorderhaus der Fabrik in Freiburg. Dort wird nämlich am Mittwoch um 10 Uhr morgens das Figurentheaterstück nach dem bekannten Roman von Maurice Sendak aufgeführt. Und das ist Theater für Kinder ab 4 Jahren, morgen früh ab 10 Uhr in der Habsburger Straße 9. Knarf Röllem, bürgerlicher Name Frank Möller, ist am Mittwoch um 20 Uhr im Slow Club in der Haslacher Straße 26 zu Gast und bietet euch ein ausgefreaktes Panoptikum aus Bass, Gitarre, Synthesizer und Gesang. Am Freitag, dem 22. Januar, ist von 18 bis 2 Uhr nachts wieder die lange Museumsnacht in Basel. 40 Museen werden geöffnet haben und es gibt noch viele weitere visuelle und akustische Highlights bei der Museumsnacht in Basel. Nochmal Kino, ganz wichtiger Hinweis. Gestern musste wegen technischer Probleme im AK Filmclub die Vorstellung von Woody Allens Irrational Man ausfallen. Der Film wird aber nachgeholt und zwar am Montag, den 8.2. wie immer im Hörsaal 2006 im KG2 der Universität. Und ihr hört jetzt hier bei der Auftaktesendung auf Radio Dreieckland. Entschuldigung, ist nicht die Auftaktesendung, ist die Fokus-Kultur-Sendung. Also bei Fokus-Kultur hört ihr jetzt The Cure, Fascination Street in einem alternativen Mix. Und damit sind wir auch schon fast am Ende von Fokus Kultur angelangt. Die Sendung heute wurde gestaltet von Angelique, Maike, Johannes und David. Die Fokus Kultur Sendung, also hier hört ihr jetzt gleich Radio Bleiberecht. Fokus Kultur gibt es wieder am 16. Februar und da haben wir sicherlich auch Infos von der Berlinale. Zum Schluss das letzte Lied, Jan Delay, Herz 4. Sind wir nicht alle irgendwie auf Herz 4? Tschüssi.
Ist egal, was für ein Wetter, so was auf deinem Kalender steht. Fallen tiefe mit drin und mein Zimmer im November lädt. Das wünsche ich niemandem so. Miese Regen in ein Leben, das Herz vereist und dann verweist und eine Tür gespinnt und weben. Ich kriege keine Liebe, denn ich bin auf Herz 4. Bin der König der unerwiderten Gefühle, denn da ist niemand, der sein Herz verliebt. Zwei Sprüche an Hand und Druck, mehr krieg ich nicht an Wärme. Und ein Lächeln geschenkt bekomme ich nur dann, wenn ich Fernsehen. Mal in meinen Bauch ein Schmetterling verflogen, dann wurde er depressiv und ist jämmerlich erfroren.